dir, dass du uns so lieb hast. Wir danken dir, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und den Weg in den Himmel wieder freigemacht hat, dass unsere Schuld vergeben ist, ein für alle Mal. Wir danken dir für deine unglaubliche Liebe, die jeden Tag wieder neu ist. Und dass du jetzt mitten unter uns bist und wir bitten dich, dass du zu jedem von uns sprichst, weil nur du weißt, was jeder von uns braucht. Amen. Ja, ich freue mich heute, bei euch sein zu dürfen. Ein paar, denke ich, kennen mich. So ein paar Gesichter kommen mir auch irgendwie etwas bekannt vor, die vor vielen Jahren mal in Krumbach beim Passafest dabei waren. Wer war denn da alles dabei? Ach ja, ja, wunderbar, genau. Also mein Name ist, wie schon gesagt, Christiane Arnert. Ich stelle mich vielleicht kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Hab 5 Jahre lang dann in Israel, in Jerusalem gelebt, habe dort eine messianisch-jüdische Bibelschule gemacht und dort Theologie studiert und war auch als Volontärin einige Jahre dort und habe unterschiedlichsten Leuten im Land geholfen. Das ging von Holocaust-Überlebenden über Juden, die an Jesus glauben, die im Militär sind, die da sehr schwere Zeit haben, weil sie nicht anerkannt werden, oder Neueinwanderer, Äthiopier, die versuchen, da irgendwie in dieser Welt anzukommen, die ihnen so fremd ist. Ja, bin ich sehr dankbar dafür und bin aber dann seit einigen Jahren jetzt wieder in Deutschland. Das sind, glaube ich, 11 Jahre mittlerweile oder noch mehr. Und arbeite für einen kleinen Verein, der nennt sich Unglaublicht e.V. Da ist das Logo. Ist nicht ganz ersichtlich, man muss sich ein bisschen drüber nachdenken. Und genau das ist, was wir wollen. Wir wollen Leute dazu bringen, selber zu denken, die Bibel zu lesen und selber zu denken. Nicht einfach nur zu glauben, was irgendjemand mal gesagt hat, sondern selber anfangen, in der Bibel zu forschen und Schatzgräber zu werden. Weil es ist faszinierend, ich denke, ihr könnt es bestätigen, wenn man mal richtig anfängt, in der Bibel zu buddeln, dann kann man einen Schatz nach dem anderen ausgraben. Darum geht's, da machen wir eben das Passafest, was einige schon erlebt haben. Und wir machen auch Seminare, Zoom-Seminare jetzt seit Corona, weil man will ja auf jeden Fall was machen. Genau, wer da gerne ein bisschen Informationen haben kann, könnt ihr euch gerne mitnehmen, beziehungsweise auch in die Liste eintragen. Wir schicken so 6-mal im Jahr ein bisschen einen Infobrief, Gebetsbrief raus, wann was ist und wer gerne teilnehmen möchte. Und dann habe ich hier noch ein kleines Büchlein. Es sind leider nicht sehr viele, aber wer Interesse hat, darf es mitnehmen. Das hat ein Freund von mir geschrieben, sehr netter Kerle. Und zwar ist er Jude, der an Jesus glaubt und kommt aus Rumänien. Lebt aber auch in Israel. Ich kenne ihn aus Israel, ich kenne ihn auch aus Rumänien und von verschiedenen Einsätzen eben. Und er hat es geschrieben, um Leuten Jesus nahezubringen. Ihr dürft selber lesen, aber mit der Bitte, wenn ihr es mitnehmt, schenkt es weiter an jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Genau. Ja, ich habe euch noch was mitgebracht aus Jerusalem. Und zwar hier, das ist keine Israel-Flagge, wie ihr da hinten so eine schöne habt, sondern, wer weiß es? Von wo ist die Flagge?
Ich tippe auf Jerusalem.
Richtig, genau, das ist die von Jerusalem. Man sieht den Löwen von Juda und die 2 Ölzweige. Genau, also nicht nur eine Israel-Flagge, ist etwas Besonderes, das ist die Flagge von Jerusalem. Die hängen wir mal da auf. Hält sogar, wunderbar. Genau, könnt ihr jetzt während der Predigt genießen. Und ich dachte, ich würde die gerne jemandem von euch schenken, dass ihr die dann mit heimnehmen könnt. Vielleicht hat jemand sowieso Interesse an Israel. Und gut, die Israel-Flagge, die kriegt man leichter. Jerusalem-Flagge, da kriegt man nicht ganz so leicht. Ne? Wer würde denn sich drüber freuen? Oh, ich habe jetzt hier nur die da dabei. Machen wir es mal. Wir sind Schwestern im Herrn, sag mal du, ne? Magst du mal gerade vorkommen? Genau, also nach der Predigt Darfst du die dann mit heimnehmen? Oh, wie heißt du?
Brigitte.
Brigitte, genau. Sehr schön. Also die Brigitte darf die dann mitnehmen. Ich hoffe, du hast dann viel Freude dran.
Ja, habe ich mit Sicherheit. Danke.
Wunderbar. Ja, bei uns in der Predigt geht es heute um Bündnisse. Weil wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Gott Bündnisse gemacht hat mit verschiedenen Menschen. Zum Beispiel einen Bund in Eden mit den ersten Menschen, dann einen Bund mit Adam, einen mit Noah und mit dem Volk Israel hat er 5 weitere Bündnisse gemacht. Warum macht Gott Bündnisse? Gehen wir einmal an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurück. Gott schuf den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Alles spiegelte dort Gottes Herrlichkeit wider. Seine wunderbare Schöpfung. Weil Gott Licht ist, herrschte dort das Licht. Adam kannte keine Finsternis der Seele und keine Hoffnungslosigkeit. Weil Gott Leben ist, herrschte dort das Leben. Adam kannte keinen Tod, nur überfließendes, wunderbares Leben. Weil Gott Liebe ist, herrschte dort die Liebe. Adam kannte keinen Hass oder kein hinterm Rücken schlechtreden. Er fühlte sich nie zu kurz gekommen. Weil Gott Vertrauen ist, herrschte dort Vertrauen. Adam kannte kein Misstrauen. Weil Gott die Wahrheit ist, herrschte dort die Wahrheit. Adam wusste nicht, was eine Lüge ist. Und er lebte in völliger Freiheit. Gott gab Adam alles. Und damit Adam aber wirklich frei sein konnte, gab er ihm alle Möglichkeiten, auch die Freiheit, sich von Gott zu entziehen. Er gab den Ort der Wahlfreiheit, den wir als Baum der Erkenntnis kennen. Und er warnte Adam und sagte, was passieren würde, wenn er von dieser Wahlfreiheit Gebrauch machen würde. Wenn du davon wählst, davon zu essen, dann wählst du mich zu verlassen. Denn dann verlässt du das Leben, die Wahrheit, Licht, Liebe, Vertrauen und die Wahlfreiheit. Du verlierst all das und hast stattdessen dann nur noch Lüge, Tod, Dunkelheit, Hass, Misstrauen und keine Wahlfreiheit mehr. Eigentlich wäre ja Adam ganz schön blöd, wenn er von dieser Freiheit Gebrauch machen würde und dadurch alles riskieren, was Gott ihm gegeben hatte. Trotzdem war diese Freiheit zu verlockend. Die Schlange pflanzte Zweifel in sein Herz und er entschied sich gegen Gott. Die Folgen kennen wir, sie waren verheerend. Jetzt herrscht die Lüge statt der Wahrheit, Dunkelheit statt Licht, Hass und Gleichgültigkeit statt Liebe, Tod statt Leben, Misstrauen statt Vertrauen. Und ab jetzt lebt er in Gefangenschaft und unter der Kontrolle Satans, der Kontrolle, die Adam freiwillig abgegeben hatte. Aber das Wunderbare ist, Gott hat sich nicht abgewendet. Er hat nicht gesagt, jetzt hast du deine Chance gehabt, hast du von der Freiheit Gebrauch gemacht im negativen Sinn, das war's jetzt. Nein, Gott ist Liebe und er liebt es zu segnen. Er hat sich nicht abgewandt. Und das Gute ist, die Bibel sagt, Gott ändert sich nicht. Er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Steht schon bei Maleachi und wieder im Hebräerbrief. Und wir heute haben es mit genau dem gleichen Gott zu tun, wie damals Adam und später Noah und all die anderen, von denen wir in der Bibel lesen und von denen wir gehört haben, den großen Männern Gottes. Und so, nach dieser Sache, leitet Gott gleich seinen Rettungsplan für die gesamte Menschheit ein. Er macht einen bedingungslosen Bund mit Adam. Und in diesem Bund verspricht er, dass er den Retter schicken wird, der Nachfahre der Frau sein wird. Wie gut, dass dieser Bund nicht an Bedingungen geknüpft war, weil in nur den biblischen Zahlen nach knapp 1600 Jahren wurde die Menschheit so korrupt, dass Gott sie bis auf 8 Menschen vernichten musste. Und danach wendet sich Gott auch nicht von der Menschheit ab, sondern er macht wieder einen bedingungslosen Bund mit Noah, indem er versprach, die Erde nicht mehr mit Wasser zu vernichten. Wie wir gesehen haben, macht Gott diese Bündnisse aus Liebe zur Menschheit. Und nur 3 Kapitel weiter oder 427 Jahre später macht er einen weiteren Bund. Er will noch mehr die Menschheit erreichen. Er beruft Abraham und verspricht ihm, in ihm alle Geschlechter der Erde zu segnen. Das jüdische Volk sollte Repräsentanten Gottes in dieser Welt sein. Menschen, die mit diesem Volk in Kontakt kommen, sollten mit dem einen lebendigen Gott in Kontakt kommen. Die Erwählung Israels zeigt Gottes Verlangen, eine Beziehung mit uns Menschen wiederherzustellen. Gott erwählt Israel, damit sie seine Rettungsagenten in der Welt sein sollen. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium, das Heil kommt von den Juden. Und die Juden nahmen das auch sehr ernst. Am Yom Kippur, das ist der große Versöhnungstag, den sie jedes Jahr feiern, opferten sie, als der Tempel noch stand, 70 Stiere, nämlich ein Sündopfer für jede damals bekannte Nation der Erde. Das Problem mit der Geschichte Israels war aber halt, dass sie meistens nicht so lebten, wie sie eigentlich berufen waren. Das Volk Israel versagt, Gottes Licht für die Welt zu sein. Aber das bedeutet nicht, dass Gottes Plan versagt. Überlegen wir mal, leben wir denn immer so, wie Gott das möchte? Können die anderen, die Menschen um uns herum, in uns immer Jesus sehen? Wir haben das gleiche Problem wie das Volk Israel. Der versprochene Segen würde letztendlich durch den Messias kommen, den Gott schon im Bund mit Adam versprochen hatte. Die Erwählung Abrahams und der jüdischen Nation war in Wirklichkeit nur ein weiterer Schritt von Gottes Rettungsplan für die ganze Welt in Jesus. Und Jesus verkörpert und erfüllt Israels Ruf perfekt. In ihm erfahren wir Erlösung und eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott. Und Gott hat Israel erwählt und liebt es, weil er die ganze Welt liebt. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Bündnissen. Wir haben jetzt einige gehört, die bedingungslos waren, also an keine Bedingungen geknüpft waren. Dann gibt es aber auch andere, nämlich die an Bedingungen geknüpft sind, wobei sich beide Parteien, die in diesen Bund eintreten, verpflichten, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Und wenn sie es nicht tun, dann folgt Strafe, wie zum Beispiel beim Bund mit Mose. Ja, schauen wir uns mal das nächste Bündnis an. Das ist der mit Abraham. Der ist ein bedingungsloser Bund. Der ist an keine Bedingungen geknüpft. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 lesen wir davon. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Die Bibel ist hier klar. Es ist Gott, der diesen Bund initiiert. Der Empfänger, das sind drei. Das ist als erstes Abraham als Person. Dann seine Nachkommen und alle Geschlechter der Erde. Die Verheißungen sind ein Land, Versprechen von nationalem Segen und Erhaltung und Bewahrung des Volkes und ein Segen für alle Nationen. Gott hat ganz klar seinen Bund gehalten und den Messias geschickt, durch den alle Völker auf Erden gesegnet sind. Und wenn Gott diesem Aspekt des Bundes treu war, dann müssen wir davon ausgehen, dass er auch dem Rest des Bundes treu sein wird. Er hat gesagt, wer dich segnet, den will ich auch segnen. Haben wir jemanden hier, der ein bisschen Hebräisch mal studiert hat, sich daran versucht hat, die Zähne auszubeißen? Das Wort für segnen, Levarech, das kommt aus der gleichen Wortwurzel, aus der das Wort für Knie kommt. Was hat jetzt Segen mit Knie zu tun? Gott sagt, ich werde dich so segnen, dass du in Dankbarkeit deine Knie vor mir beugen kannst. Ich finde es ein wunderschönes Bild, das man sich wirklich gut merken kann. Gottes Segen ist, dass er uns so Dinge gibt, dass wir in Dankbarkeit vor ihm in die Knie gehen können. Und er hat auch gesagt, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da haben wir jetzt im Deutschen zweimal das gleiche Wort. Im Hebräischen stehen da zwei unterschiedliche Worte, nämlich einmal, wer dich verflucht, da haben wir das Wort Mekalel, und das hat die eigentliche Bedeutung, wer dich verachtet, sich lustig macht über dich, dich hasst oder dich missachtet. den wird Gott verfluchen. Da ist das Wort Arur, das das hebräische Wort für Fluch ist. Und in der Geschichte können wir einen klaren Zusammenhang sehen zwischen Völkern, die Israel gesegnet oder verflucht haben, und auf dem Auf- und Abstieg von Weltreichen. Die Griechen zum Beispiel entheiligten den Tempel in Jerusalem und verloren ihre Weltmacht. Rom überrannte sie. Als Rom Jerusalem zerstörte und massenweise Juden ermordete, fiel das Römische Reich. Spaniens Ruhm ging unter nach den Morden der Inquisition. Polen verlor unter den Pogromen. England verlor die Weltherrschaft, nachdem sie ihr Versprechen, den Juden eine eigene Heimstatt zu geben, in der Balfour-Erklärung 1917 gebrochen hatten. Und wir brauchen nur in unser eigenes Land zu schauen. Wir waren einst führend in Kunst, Wissenschaft, Architektur. Aber wie hat unser Land ausgesehen, nachdem wir 6 Millionen Juden ermordet hatten? Nur Schutt und Asche. Auch in der Kirche, die dunkelsten Zeiten der Kirchengeschichte war, als die Kirche die Juden verfolgte. Wenn Gott diesem dritten Aspekt, dass er den Messias schickt, treu ist von seinem Bund, dann können wir davon ausgehen, dass er die ersten beiden Punkte auch halten wird und treu sein wird. Das heißt, Gott wird das jüdische Volk auch weiterhin erhalten und anerkennt ihr Recht auf das verheißene Land. Als Christen können wir nicht nur die Aspekte des Bundes oder überhaupt der Bibel auswählen, die in unser Wunschweltbild passen und von denen wir wollen, dass sie auch heute noch gelten, und den Rest ignorieren oder vergessen. Gott gibt diese Verheißung dem Abraham noch einmal, weil Abraham wartet und wartet und wartet und es tut sich nichts. Ihr kennt ja die Geschichte von Abraham. Und er fragt in Kapitel 15, Herr, woran soll ich denn erkennen, dass ich dieses Land als Erbe besitzen werde? Und Gott sagt zu ihm, frei gesagt, dann lass uns das Bündnis jetzt doch nochmal richtig offiziell schließen, damit das ein für alle Mal geregelt ist. Und dann lesen wir eine sehr seltsame Geschichte. Weiß nicht, wer von euch die schon mal richtig gelesen hat. Und zwar ist es 1. Mose 15, die Verse 8 bis 21. Ich lese es mal, damit wir dann eine Ahnung haben, worum es hier geht. Und Gott sprach zu Abraham, bringe mir eine 3-jährige Kuh und eine 3-jährige Ziege und einen 3-jährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und Abraham brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab. Aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach Gott zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großem Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. So eine Bündniszeremonie war eine typische Sache in der antiken Welt und wird auch in den sogenannten Mari-Tafeln beschrieben. Mari war eine Stadt in Nordsyrien, das war die Hauptstadt der Amoriter und eine blühende Metropole um ungefähr 2800 bis 1760 vor Christus. Dann hat Hammurabi diese Stadt zerstört. Als die Franzosen dort Ausgrabungen machten, fanden sie ein Archiv mit 15.000 Texten, auf denen Verwaltung, Rechtsdokumente, Briefe, Verträge, Schriften und religiöse Texte zu finden waren. Die sogenannten Mari-Tafeln. Und die berichten eben auch von einem sogenannten Blutsbund. Es wurde ein Tier genommen, zerteilt, und beide Parteien banden ihr Leben an diesen Bund, gingen dann gemeinsam durch diese Tierhälften hindurch, und dann war dieser Bund unauflöslich. Wenn einer die Bedingungen nicht erfüllte, sollte sein Blut genauso vergossen werden wie das des Tieres. Das heißt, auf Bundesbruch stand die Todesstrafe. Und wenn beide durch die Tierhälften gegangen waren, konnte der Bund nie mehr rückgängig gemacht werden. Beide Parteien gingen in das Bündnis und hatten Bedingungen zu erfüllen. Hier bei Mose lesen wir es etwas abgewandelt, weil hier sehen wir, es ist nur Gott, der durch diese Teile geht, in Form eines rauchenden Ofens und einer glühenden Flamme. Gott demonstrierte ganz klar, dass dieser Bund einseitig ist und die Erfüllung daher ausschließlich an Gott hängt. Das heißt, dieser Bund verlangt absolut nichts von Abraham. Abraham hat nichts unterschrieben. Und so kann er den Bund gar nicht brechen. Dieser Bund mit Abraham versichert Gottes Segen für alle Menschen in Abraham und seinen Nachkommen, unabhängig davon, was diese tun. Was Abraham und seine Nachkommen, die Juden, auch immer tun mögen, Gott wird seinen Bund halten, weil er alle Nationen auf Erden segnen will. Welch wunderbares Vorrecht für Israel, dass sie Gottes Segenbotschafter auf dieser Erde sein sollen. Aber Gott sei Dank ist Gott seinem Bündnis treu, auch wenn Israel untreu ist. Dieser Bund kann nicht versagen, weil Gott nicht versagen kann. Wenn wir etwas weiterkommen, kommen wir an ein weiteres Bündnis, nämlich das mit Mose. Und das war eine völlig andere Geschichte. Das war nämlich an Bedingungen geknüpft. Gott segnet, wenn Israel gehorsam ist, und bestraft, wenn Israel ungehorsam ist. Segen und Fluch. Das war wie ein Bündnis zwischen einem König und seinen Untergebenen. Und das Volk hat einen Teil in dieser Abmachung. Sie stimmen zu, 2. Mose 19, Vers 18. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Auch dieses Bündnis wurde mit Blut besiegelt. Das Ziel davon war, Israel soll Gottes Licht in die Dunkelheit der Heidenwelt bringen. Durch ihren Gehorsam Gottes gegenüber sollen sie ein Beispiel für die ganze Welt sein. Ist Israel gehorsam, zeigen sie der Welt Gottes Segen. Ihr Ungehorsam zeigt der Welt Gottes Heiligkeit. Auch hier schon haben wir die Tatsache, dass nur der Glaube rettet. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Da kommen wir zu dem Bund mit David. Der ist wieder wie der Bund mit Abraham an keine Bedingungen geknüpft. Der besagt, dass durch den David der Messias kommen wird. Der Messias wird von David abstammen und dieser Nachfahre Davids, der Messias, wird ein ewiges Reich aufbauen. Auch hier die Garantie, dass dieser Bund erfüllt wird, liegt einzig und allein in Gottes Treue. Preist den Herrn, dass es nicht an den Nachfahren Davids gelegen hat. Amen. Ja, und dann kommen wir zu einem weiteren Bund. Das ist den wir in der Kirche so am besten kennen, der neue Bund. Oft wird gesagt, dass Israel den Messias ja umgebracht hat und das war dann für Gott zu viel. Und daraufhin hat er dann endgültig sein neues Volk erwählt, das neue Israel, die Kirche. Ich muss jetzt mal kurz die Predigt unterbrechen, weil ich habe mir gerade so im Hinterkopf ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke, ich möchte die Flagge doch lieber dir schenken. Kommst du mal gerade vor? Ja? Ja? Ach so, okay. Ja, ja. Hat der Blickkontakt nicht funktioniert? Hallo. Hallo. Du nimmst die Flagge mit heim, habe ich beschlossen. Wie heißt du?
Ich bin die Franziska.
Die Franziska? Machen wir das doch so.
Oh Gott.
Die Franziska nennt ihr ab sofort Brigitte, dann passt's wieder. Ich habe die Flagge doch einer Brigitte versprochen. Also ich stelle euch vor, hier die neue Brigitte. Okay, ich denke, ihr blickt die ganze Geschichte. Jetzt gehen alle Segensverheißungen des Alten Testaments, behaupten manche Kirche, an das neue Israel. Und der Nation Israel bleiben im Prinzip die Flüche. Also, wenn ich ein Geschenk jemandem gebe, bedingungslos, und dann meine Meinung ändere und es jemand ganz anderem gebe, dann ist das okay? Nee, genau. Und genauso auch bei Gott. Wenn Gott ein Versprechen einem bestimmten Person gegenüber macht, dann kann er nicht einfach seine Meinung ändern, vor allem wenn es ein bedingungsloser Bund ist, was ja im Falle von Abraham und auch David der Fall war. Ich meine, es wird dann gerne gerechtfertigt mit der Sache, dass jetzt halt die Kirche das neue Israel ist. Aber ihr habt es ja auch gleich durchblickt, dass mit der neuen Brigitte, das haut auch nicht hin. Ja, neue Brigitte, glaubst du jetzt, dass du das mit heimnehmen wirst? Warum nicht? Ich habe es dir doch versprochen. Genau. Genau, es könnte ja sein, ich ändere meine Meinung während der Predigt noch dreimal, nicht? Am Ende verspreche ich dann jedem seine eigene. Vielleicht kennt der ein oder andere, kann sich noch erinnern, in den 90er Jahren, da gab es einen Witz über den Helmut Kohl. Der machte große Versprechen vor der Wahl. Und dann kam die Wahl und er wurde gewählt. Und was hat er gehalten von seinen Versprechen? So gut wie nichts. Und einer seiner Wähler kam eines Tages und hat ihn getroffen und hat gesagt, ja, Herr Kohl, Sie haben uns doch das und das und das alles versprochen. Sie haben Ihre Versprechen uns gegenüber gebrochen. Und darauf hat er nur gesagt, ach so, habe ich das euch versprochen? Naja, macht nichts. Ich gebe euch ein neues Versprechen. Ja, weil Gott mit Israel einen bedingungslosen Bund geschlossen hat, würde er nie sagen, okay, das hat mit Israel dummerweise nicht geklappt, darum erschaffe ich mir jetzt ein neues Israel und transferiere meinen Bund zu denen. Das ist genau das, was die sogenannte Ersatztheologie behauptet. Aber so einem Gott kann man nicht vertrauen. Weil wenn er die Juden verwarf und sie mit den Christen ersetzte, wer sagt denn dann, dass er nicht auch die Christen verworfen hat und wie die Moslems sagen, sie mit den Moslems ersetzt hat? Und dieses Spiel kann man ins Endlose weitermachen. Dann war er mit den Moslems unzufrieden, dann hat er sie mit den Mormonen ersetzt und so weiter und so fort. Aber wir wissen, Gott ist treu. Und er hält seine Versprechen. Schauen wir uns die Bibelstelle zu diesem neuen Bund nochmal an. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Dann in Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und in Vers 36, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tage geschaffen hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zu leuchtet bei Nacht, der das Meer erregt, der seine Wellen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit vor meinem Angesicht zu sein. Dieser neue Bund ist mit dem Haus Israel und Juda. Anstatt dass Gott sich Israel abwendet und sie satt hat, macht er mit ihnen einen neuen Bund. Ja, wie passen jetzt wir als Christen, als Nachfolger Jesu aus den Heiden in diesen jüdischen Bund? Schauen wir uns nochmal diesen ersten Bund an, den Gott mit Abraham gemacht hat. In Abraham will Gott die ganze Welt segnen. Diesen Bund macht Gott mit Abraham, bevor er Jude wurde, also vor der Beschneidung. Abrahams Beziehung zu Gott basierte ausschließlich auf Glauben. 1. Mose 15, Vers 6 sagt, Abraham glaubte Gott, was er ihm zur Gerechtigkeit rechnete. So auch wir, wie Abraham durch Glauben gerettet wurde, werden wir durch Glauben an Jesus gerettet. Gott hat seinen Rettungsplan mit Israel begonnen, um alle Völker einzuschließen. Ja, Israel brach das mosaische Gesetz, nicht Gott. Das Volk Israel war es. Aber Gott hat beschlossen, den Heiden die Erlösung in Jesus zu bringen, um das jüdische Volk eifersüchtig zu machen. Umso mehr Heiden zum Glauben an Jesus kommen, umso mehr Menschen gibt es, die auch den Juden das Evangelium verkündigen können. Und umso mehr Juden werden ihren Messias finden können. Heidenchristen, sagt die Bibel im Römerbrief, spielen eine Hauptrolle in der Errettung des jüdischen Volkes. Und es ist auch heute noch Tatsache, dass mehr Juden durch das Zeugnis eines Heidenchristen zum Glauben an Jeschua, an Jesus kommen, als durch das Zeugnis von messianischen Juden. Weil einem Ausländer sind sie sehr aufgeschlossen, der darf eh glauben, was er will. Und da kann man gut mit ihnen reden. Aber ein Jude, der an Jesus glaubt, ist von vornherein sehr suspekt. Und da hören sie meistens erst mal gar nicht zu. Und es ist unsere Aufgabe, unser Leben mit Jesus so zu leben, dass sie, die Juden, aber auch alle anderen Leute um uns herum, eifersüchtig werden, weil sie die gleiche Beziehung mit Gott auch haben wollen. Und das ist unsere Aufgabe als Heidenchristen. Als ich in Israel gelebt habe, da bin ich hin und wieder mal, ich glaube so zweimal war es, einem begegnet in Jerusalem, der saß in seinem Mercedes drin, orthodoxer Jude, also mit Kippa und Schwatz und so. Und der rollte sein Fenster runter, als er mich sah und hat gesagt, komm doch mal her. Ich sage, du glaubst an Jesus? Ich sage, ja, erzähl mir doch mal von dem. Habe ich ihm halt erzählt, so ein bisschen. Und er hat sich immer umgeguckt, dass es nur ja keiner sieht. Und später dann, das war an einem Ostersonntag früh, nach dem Auferstehungsgottesdienst im Gartengrab, ist eine Freundin von mir die Straße in der Altstadt entlang marschiert, war ganz alleine da und hat sich natürlich gefreut, es war Auferstehung und Jesus ist da und so. Und plötzlich ruft sie einer an und sagt, hey, bleib doch mal stehen. Sie guckt sich um, sie hat das nicht wissen können, wer das ist, weil normalerweise spricht ein orthodoxer Jude keine Frau an, schon gar nicht eine nicht-jüdische. Und da war nur ein orthodoxer Jude. Und dann hat sie halt festgestellt, ja doch, das kam tatsächlich von dem. Und er hat gesagt, du bist so fröhlich, du hast so eine Ausstrahlung, woher kommt das? Dann hat sie ihm von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, ich kann jetzt hier nicht weiter zuhören. Können wir uns heute Abend um 10 an dem und dem Eck vom Independence Park treffen? Und sie war erst ein bisschen, soll ich das machen, abends um 10? Und die Ecke, die er genannt hatte, das war noch so eine ziemlich weit abgelegene, finstere Ecke und so. Was will der da von mir? Und ihr Mann war gerade außer Landes, von daher hat sie den auch nicht mitnehmen können. Hat sie überlegt, soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Na, ist sie gegangen und hat ihn dort getroffen. Und er wollte alles über Jesus wissen. Er sagt, das ist so faszinierend. Und später dann hat sie ihn mit ihrem Mann zusammen, der Evangelist ist, auch nochmal getroffen. Und er hat gefragt, darf ich denn für sie beten? Aber ich bete im Namen Jesu. Und er, ja, ist egal, bet ruhig für mich. Und das hat er gemacht. Und dann, das war dann ein paar Jahre später, da war ich auch wieder in Israel und habe diese Freundin besucht. Da rief er an, ganz verzweifelt, und hat gesagt, darf ich zu euch kommen? Ich möchte, dass ihr für mich betet. Ich habe ein Riesenproblem. Und er sagt, ja, er darf schon kommen, aber er muss halt in die Wohnung reinkommen, weil er gerade nicht anders kann, hat der Evangelist gesagt. Und der dann, ja, ist alles egal, ich brauche Gebet. Und dann ist er tatsächlich gekommen und hat gesagt, ja, bete doch für mich, ich will die Kraft wieder spüren. Und ich weiß nicht, ob er bis jetzt zum Glauben gekommen ist, aber er war immer wieder dran, ihr dürft gerne für ihn beten, wir wissen bis heute nicht, wie er heißt, das hat er uns nie verraten. Wir nennen ihn Nikodemus, das weiß er auch. Also ihr dürft gerne für Nikodemus weiter beten, dass er das schafft, weil gerade für orthodoxe Juden ist es extrem schwer, Jesus anzunehmen, weil sie damit die ganze Gesellschaft und alles verlieren. Und die sind ja sehr familienbezogen, da ist im Prinzip, was bei uns die Versicherung ist, ist bei denen die Familie. Und wenn sie da ausgestoßen wären, stehen sie plötzlich ohne alles da. Ja, das ist unsere Aufgabe. Und eine andere Sache, die mich total fasziniert hat immer wieder, ist, Jesus wird nicht zurückkommen, bis das jüdische Volk ihn zurückbeten wird. Ich denke, das ist was, das machen wir uns oft auch gar nicht so richtig klar. Jesus sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr mich mit dem offiziellen messianischen Gruß zurückbeten werdet. Baruch haba, beshem Adonai. Gesegnet ist der, kommt im Namen des Herrn. Und in Hosea 5, Vers 15, da spricht Gott selbst und sagt, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, werden sie mich ernstlich suchen. Gott selbst sagt, er will an seinen Ort zurückkehren. Bevor man zurückkehren kann, muss man einen Ort erst verlassen haben. Gottes Ort ist der Himmel. Und bevor Gott dorthin zurückkehren kann, muss er ihn erst verlassen haben. Die Frage, wann hat Gott den Himmel verlassen? Als er in Jesus Mensch wurde. Er ist dann an seinen Ort in den Himmel zurückgekehrt, vom Ölberg aus. Und wann wird er wiederkommen? Wenn Israel eine Schuld bekennt. Welche Schuld ist es, die Israel bekennen muss? Es ist nicht die Schuld, dass sie ihn getötet hätten, wie seit Jahrhunderten behauptet wird. Jesus wurde ja auch von den Heiden verurteilt und hingerichtet und gar nicht von den Juden. Aber letztendlich ist es irrelevant, weil Jesus in jedem Falle für unsere Sünde gestorben wäre, auch wenn Israel ihn angenommen hätte. Die nationale Schuld Israels liegt in der Ablehnung Jesu als ihr Messias. Und wenn sie diese Schuld bekennen, wenn sie das erkennen und bekennen und in ihren Messias zurückbeten, dann wird er wiederkommen. Und Satan weiß genau, dass seine Karriere dann vorbei ist, wenn die Juden Jeschua, Jesus, zurückbeten. Daher der weltweite Antisemitismus. Wenn Satan die Juden vernichten könnte, könnte er ewig regieren. Daher Kreuzzüge und Holocaust und so weiter. Die Kriege gegen Juden sind in Wirklichkeit Kriege gegen Jesu Wiederkommen. Und leider aus gutem Grund verwendet Satan auch die Kirche und den Namen Jesu, um die Juden zu verfolgen, sodass diese ihn hassen und nicht auf die Idee kommen, Jesus um Hilfe anzurufen. Das ist auch heute noch sehr verwurzelt im jüdischen Volk, dass sie ganz überrascht sind, dass es tatsächlich Christen gibt, die Israel lieben. Einer hat mich mal gefragt, er hat gesagt, du bist Christ und du liebst Israel, das passt doch nicht zusammen. Das ist leider eine traurige Tatsache der Jahrhunderte, als die Christen sie im Namen Jesu verfolgt haben. Aber immer mehr lernen ihn trotzdem kennen. Immer mehr sehen, dass Jesus der Messias ist, den Gott für sie und für die ganze Welt verheißen hat. Ja, wenn das jüdische Versagen, Jesus als ihren Retter anzunehmen, damals bei seinem ersten Kommen für die ganze Welt bedeutet hat, so groß zum Segen wurde, wie viel größer wird dann der Segen sein, wenn sie ihn als ihren Messias annehmen werden? Nicht, wenn die Juden ihn angenommen hätten, wären wir als Heiden verloren gegangen. Nein, sondern wenn sie ihn annehmen werden, wird der Segen noch viel größer sein, der über die ganze Menschheit kommen wird. Dann erfährt die Welt einen unvorstellbaren Segen, weit größer, als wir uns jemals vorstellen können. Und deshalb ist es unsere Aufgabe als Gläubigen, Gläubige an den jüdischen Messias, für die Erlösung der Juden zu beten und zu evangelisieren, diesem Ruf Gottes zu folgen. Viele sagen vielleicht von euch, ich kenne aber keine Juden in meinem Bekanntenkreis. Ist auch nicht weiter verwunderlich, die haben ja kein Schild irgendwo, ich bin Jude. Oftmals stellt man es fest, obwohl wir gar keine Ahnung hatten. Einmal habe ich erfahren, dass ein Bekannter aus Tansania, ein Bischof von mir, in Deutschland zu Besuch ist. Und war gerade mit Freunden, ja, hier so in der Gegend. Und habe erfahren, der macht in Bad Boll Zwischenstation, der Tansanier. Und dann haben wir kurz, meine Freunde und ich, beschlossen, wir fahren hin, um ihn zu besuchen. Sind dann in einem Nest gelandet, wo er übernachtet hat. Das bestand aus 3 Häusern. Mehr war da nicht. Sonst war nichts, Wald und Wiesen außenrum. Und dann haben wir da unseren tansanischen Freund besucht. Und da war gerade der Nachbar zu Besuch, der nämlich neugierig war, dass da ein Afrikaner zu Besuch ist. Und der wollte auch mit ihm reden und war ganz begeistert. Dann stellte sich heraus, dass dieser Peter, der Nachbar, jüdisch ist. Und ein Freund, der eben mit in der Gruppe war, hat mit ihm gesprochen und er durfte ihn zu Jesus führen an diesem Tag. Hatten wir keine Ahnung, wo wir losgefahren sind, dass wir da im hintersten Ende der Welt einen Juden treffen würden. Ja, aber ist auch egal, ob Jude oder nicht. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzusagen, weil wenn umso mehr Heiden zum Glauben an Jesus kommen, umso größer wird das Potenzial, auch Juden zu erreichen. Mit dieser wunderbaren Botschaft von ihrem Messias. Und wenn wir diesem Ruf Gottes folgen, werden wir nicht nur zum Segen für das jüdische Volk, sondern sind auf einer Linie mit Gottes Erlösungs- und Segensplan für die ganze Welt. Und noch zum Abschluss eine kurze Geschichte, die ich erlebt habe mit einem Pastor aus Thailand. Pastor Yai heißt der. Der hat dort eine sehr schöne Gemeinde und der ist so ein richtig durch und durch Evangelist. Und dem seine Gemeinde ist auch evangelistisch. Jeder, der zum Glauben kommt, der geht als erstes durch einen Evangelisationskurs und wird dann losgeschickt, weil er sagt, der Glaube wächst nur, wenn du es weitersagst. Und sein Traum war immer, Tochtergemeinden in ganz Thailand zu gründen. Sie hatten sich ein paar vorgenommen, weiß nicht, vielleicht 3 oder 4 innerhalb von ein paar Jahren zu gründen und waren da kräftig am Arbeiten. Und da war das dann, wo ich mit dem Team, mit dem ich damals gearbeitet habe, hingekommen bin und wir ihnen diese Sache mit Israel erklärt haben. Und er sagt, okay, wir sollen Israel als erstes segnen. Und wir hatten ihm angeboten, mit seiner Gemeinde zusammen und den anderen Gemeinden da in der Gegend ein großes Fest zu machen für die ganzen israelischen Touristen, weil die sind scharenweise in Thailand. Die sind, ganze Straßenzüge sind in Hebräisch, weil da so viele Juden sind. Und ich sagte, okay, machen wir ein großes Fest zum Purim-Fest, das feiern die Juden sowieso gerne, wo wir ihnen das Evangelium, also wir laden sie ein zum tollen Festessen und ein Schauspiel über die Geschichte von Esther, die ja gefeiert wird beim Purim-Fest, und eine Präsentation vom Evangelium, aber halt vom jüdischen Denken her, dass sie das verstehen können, weil das jüdische Denken ist ziemlich anders als viel christliches Denken. Und dieser Pfarrer sagte, okay, wenn das die Bibel sagt, und er hat das nachgeforscht und nachgelesen in der Bibel, dann machen wir das. Dann lassen wir jetzt, schieben wir unsere Heidenevangelisation erstmal ein bisschen nach hinten und vertrauen einfach darauf, dass Gott uns dann den Segen gibt, wenn wir die Sachen, die richtigen Prioritäten setzen. Und so haben wir dieses Fest gemacht. Es waren, glaube ich, an die 80, 90 Israelis, die da gekommen sind. Und Jahre später sind wir wieder hin und haben diesen Pastor Jai besucht und er hat gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist nach dieser jüdischen Evangelisation. Wir haben 12 Gemeinden gegründet, viel mehr, als wir eigentlich vorhatten. Und er hat dann eben, er hat gesagt, ich brauche ein Auto, damit ich die Gemeinden auch regelmäßig besuchen kann und gucken kann und Älteste ausbilden kann für diese Gemeinden. Und ich hatte aber nichts, weil die waren so ziemlich im Busch irgendwo verstreut. Ich brauchte ein gängiges Auto und Geld war auch keins da. Dann haben wir dafür gebetet. Dann kam doch tatsächlich einer und hat uns ein Auto geschenkt. Also unglaublich. Von daher forschen wir in der Bibel nach Gottes Prinzipien, weil dann legt Gott auch einen ganz besonderen Segen darauf. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du so treu bist, dass was du versprichst, du in jedem Falle halten wirst. Und dass du treu bist, auch wenn wir immer wieder untreu sind. Dass wir immer wieder zu dir kommen können und dass du uns immer wieder annimmst. Dass wir die Gerechtigkeit Jesu wie ein Kleid tragen dürfen und in deiner Gegenwart sein dürfen durch ihn. Und wir danken dir für dein Volk. Wir danken dir, dass wir ja biblische Geschichte vor unseren Augen erfüllt sehen. Israel in seinem Land und immer mehr aus deinem Volk finden dich und bekennen dich als ihren Messias. Wir wollen dieses Volk auch segnen im Namen Jesu. Lass doch noch viel mehr Menschen dich erkennen in Israel und auch weltweit, dass dein Name gerühmt wird und immer mehr deinen Segen und deine Rettung erfahren dürfen. Im Namen Jesu. Amen. Ja, aber jetzt zum Abschluss möchte ich mal meine zwei Brigittes gerade noch mal vorbitten.